请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 16. Juli 2026, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt die Sendung von Mosaik, in der Uta Rindfleisch die neue Sanying U-Bahn-Linie vorstellt. Danach folgt in Rund um die Insel mit Inon Huang ein Interview mit dem deutschen Studenten Felix über das Thema Sport in Taiwan. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Nach Verhaftungen in Hongkong, taiwanischer Präsident betont Bedeutung von unabhängigen Buchhandlungen. Kritik an chinesischem Austauschprogramm für taiwanische Lehrer. Taiwan begrüßt italienisches Gesetz über Unpfändbarkeit ausländischer Leihgaben. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Nach den Durchsuchungen von zwei Buchhandlungen in Hongkong sowie der Verhaftung von fünf Buchhändlern am Mittwoch hat der taiwanische Präsident Lai Ching-te heute die Bedeutung von unabhängigen Buchhandlungen betont. Bei den betroffenen Buchhandlungen handelt es sich Medienberichten zufolge um Have a Nice Day sowie Greenfield Bookstore. Die Hongkonger Polizei meldete, man habe zwei Männer und drei Frauen wegen des Verdachts auf Verkauf von Gegenständen mit aufrührerischer Absicht festgenommen, was ein Verstoß gegen das nationale Sicherheitsgesetz von 2004 darstellen würde. Am heutigen Donnerstag schrieb der taiwanische Präsident Lai Ching-te auf Facebook, Buchhandlungen seien nicht nur Orte, an denen Bücher verkauft würden, sondern auch Orte des Gedankenaustausches und der Aufbewahrung gesellschaftlicher Erinnerungen. Wenn Bücher heutzutage Beweise von Straftaten würden, seien Buchhandlungen gezwungen, immer wieder zu raten, wo bestimmte rote Linien verlaufen. Unter dieser Art von Druck können Menschen nicht mehr frei denken und sich ausdrücken, der Raum für öffentlichen Austausch würde immer weiter schrumpfen. Taiwan habe das Verbot von Büchern und Zeitschriften sowie eine Unterdrückung der Meinungsfreiheit während der Zeit des Kriegsrechts erlebt. Es wisse daher, dass Demokratie und Freiheit nicht selbstverständlich seien. Taiwan werde weiterhin Demokratie und Freiheit schützen und hoffe, dass die vielfältigen Stimmen und Grundrechte der Hongkonger Gesellschaft den ihnen gebührenden Respekt und Schutz erfahren werden. Ein Bericht, wonach China taiwanischen Lehrern ermöglicht, zu günstigen Preisen die chinesische Provinz Xinjiang zu besuchen, hat Sorgen vor chinesischer Einflussnahme auf taiwanische Lehrer und Schüler geweckt. Einem anonymen Regierungsbeamten zufolge sollen taiwanische Lehrer unter 40 Jahren für 8 Tage und 7 Nächte in den Norden Xinjiangs reisen können, wobei Unterkunft und Verpflegung gestellt werden. Die Lehrer müssten dabei lediglich eine Registrierungsgebühr in Höhe von umgerechnet etwa 100 Euro zahlen. Am heutigen Donnerstag sagte Chen Liying, ein Vertreter des Bildungsministeriums, nach der Kabinettssitzung, man verfolge bei Bildungsaustauschen mit dem Festland die Grundsätze von Vernunft, Gleichberechtigung, Gegenseitigkeit sowie einer gesunden Ordnung. Chen sagte weiter, es gebe bereits eine Plattform, um taiwanstraßenübergreifende Austauschveranstaltungen anzumelden. Wenn Bildungseinrichtungen Aktivitäten auf dem Festland durchführen, müssen sie diese auf der Plattform registrieren. Man habe Bildungseinrichtungen zudem bereits mehrmals per Schreiben daran erinnert, nicht gegen § 33 Absatz 1 der Bestimmungen über die Beziehungen von Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße zu verstoßen. Diese verbieten Personen und Vereinigungen aus Taiwan die Zusammenarbeit mit politischen und staatlichen Einrichtungen ohne eine entsprechende Erlaubnis. Chen wies auch darauf hin, dass Bildungsministerium strenge Kontrollen durchführen werde. Bei Verstößen gegen die entsprechenden Vorschriften würden die Fördermittel der Bildungseinrichtungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gekürzt. Zur rechtlichen Einordnung der Reisen nach Xinjiang äußerte Chen sich nicht. Der italienische Senat hat am 14. Juli ein Gesetz zur Unpfändbarkeit ausländischer Kunstwerkleihgaben verabschiedet. Der taiwanische Außenminister Lin Xialong begrüßte den Schritt. In einer Pressemitteilung teilte das taiwanische Außenministerium mit, dass dieser Schritt dazu beitragen werde, klare und stabile rechtliche Garantien für künftige Ausstellungen taiwanischer Kulturgüter in Italien zu schaffen. Dabei dürften insbesondere Kunstwerke aus dem Nationalen Palastmuseum in Taipei gemeint sein. Bei den überwiegend aus China stammenden Kunstwerken besteht auf taiwanischer Seite die Sorge, dass die Volksrepublik China die Herausgabe der Kunstwerke fordern könnte, während diese in Drittländern als Leihgabe ausgestellt werden. Die Tschechische Republik hatte im April 2024 ein Gesetz zum Schutz nationaler Kulturgüter verabschiedet, bevor 2025 eine Ausstellung von Kunstwerken des Palastmuseums in Prag stattfand. Außenminister Lindsay Lung, so hieß es in der Pressemitteilung weiter, bedanke sich bei den italienischen Parlamentariern, die sich parteiübergreifend für dieses Gesetz eingesetzt hatten. Der erste Entwurf eines entsprechenden Gesetzes sei schon im Juni 2002 eingebracht worden. Nachdem das Gesetz nun von sowohl der Abgeordnetenkammer als auch des Senats verabschiedet wurde, werde das Gesetz 15 Tage nach Ausfertigung durch den Präsidenten und Veröffentlichung im Gesetzesblatt in Kraft treten. Die taiwanische Vizepräsidentin Bee Kim-hsiao hat am heutigen Donnerstag eine parteiübergreifende parlamentarische Delegation aus Estland begrüßt. Dabei betonte sie, dass Taiwan und Estland geografisch gesehen zwar weit auseinander liegen würden, allerdings beide dem Druck mächtiger und aggressiver Nachbarländer ausgesetzt seien. Beide seien zudem mit Herausforderungen in den Bereichen Cybersicherheit, demokratische Resilienz und Grenzsicherheit konfrontiert. In den letzten Jahren seien die beiderseitigen Beziehungen weiter gewachsen. Sie hoffe, dass man in Zukunft die Partnerschaft in Bereichen wie Wissenschaft und Technik, Sicherheit sowie Handel weiter vertiefen könne. Erneut konnte ein taiwanischer Kinderchor auf internationaler Bühne überzeugen. Der Taipeher Philharmonische Kinder- und Jugendchor erreichte beim 63. Sekizi Internationalen Chorwettbewerb in Italien die höchste Gesamtpunktzahl und erhielt somit den Voci Bianche Sonderpreis. Der Wettbewerb fand vom 9. bis 13. Juli in Görz an der slowenischen Grenze statt. Mit der Teilnahme beschließt der Chor eine erfolgreiche Europatournee mit Auftritten in 6 europäischen Ländern. Im Laufe der Tournee besuchte der Chor auch die taiwanische Vertretung in Milan, wo sie von Generaldirektor Ricardo Lin mit taiwanischen Gerichten bewirtet wurden. Ab Mitte August bietet der Chor Vorsingen für Kinder im Alter von 7 bis 18 Jahren an, die Interesse haben, in Zukunft Taiwan musikalisch auf internationaler Bühne zu vertreten. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 6,61 Punkte gesunken, das sind 0,01%. Damit lag der Abschlusskurs bei 45.624,98. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 900,84 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 24,44 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 16. Juli. Heute ist es in Taiwan sonnig bei Temperaturen bis zu 36 Grad im Norden und 34 Grad im Süden. In Taipeh und im Süden regnet es außerdem vereinzelt. Und die Aussichten für morgen, Freitag, den 17. Juli. Auch morgen bleiben die Temperaturen bei bis zu 36 Grad im Norden und 34 Grad im Süden. Im Süden sind außerdem stärkere Gewitter zu erwarten. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 16. Juli 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem Formosaik.
Am Mikrofon begrüßt Sie nun wieder Uta Rindfleisch mit einem Beitrag aus der Sendereihe Formosaik. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 30. Juni wurde in der sogenannten Stadt Neu-Taipeh, worunter man den ehemaligen Landkreis Taipeh versteht, eine neue S-Bahn-Linie eröffnet, die Sanying-Linie. Sie beginnt an der Endstation Dingpo der blauen Taipeher MRT-Linie, ist 14,3 Kilometer lang und verfügt über 12 Stationen, von denen für Touristen hauptsächlich 4 Stationen interessant sind, nämlich je 2 in Sanxia und Inge, den Orten, nach denen die Linie auch benannt ist. Mit der Planung für diese Strecke wurde bereits im Dezember 2010 begonnen. Die Genehmigung für die Gesamtplanung wurde im Juni 2015 erteilt und im Juli 2016 wurden schließlich die Bauarbeiten aufgenommen. Nun konnte sie also nach 10 Jahren Bauzeit endlich eröffnet werden. Wie so oft sollte das Projekt eigentlich früher abgeschlossen werden, wurde jedoch unter anderem von der Covid-Pandemie verzögert, die einen Arbeitskräftemangel nach sich zog. Insgesamt beliefen sich die Kosten für diese S-Bahn auf 502 Milliarden NT-Dollar, das entspricht je nach Wechselkurs 14 bis 15 Milliarden Euro. Damit sind die Kosten für diese Hochbahn relativ hoch, lassen sich aber dadurch erklären, dass einerseits eine moderne Technik verwendet wird, nämlich ein fahrerloses System, wie wir es schon von der allerersten MRT-Linie in Taipei kennen, dann natürlich die Landkosten, die Kosten für Depot und Fahrzeuge sowie die Kosten für Stadtentwicklungsmaßnahmen. Die Waggons selbst wurden übrigens in Italien entworfen und in Japan hergestellt. Die Linie ist nicht als reines Verkehrsprojekt zu verstehen, sondern ein kombiniertes Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt, weshalb die Streckenführung teilweise durch Entwicklungsgebiete führt. Jede neue MRT- oder S-Bahn-Strecke zieht viele Neugierige an, zumal sie in den ersten 2 Monaten kostenlos befahren werden kann. Aber während bei U-Bahn-Linien vor allem die angefahrenen Stationen interessant sind, hat die Fahrt in einer Hochbahn zusätzlich eine Aussicht zu bieten. Auch ich habe mich gleich am 2. Juli auf den Weg gemacht, die neue Linie auszuprobieren, auch wenn der Ansturm am 1. Juli so groß war, dass man bis zu einer Stunde warten musste, bis man die Bahn besteigen konnte. Dazu muss man sagen, dass diese Bahn nicht auf ein sehr hohes Verkehrsaufkommen ausgelegt ist, weshalb sie nur jeweils 2 Waggons hat und ursprünglich im 8-Minuten-Takt fahren sollte. Der wurde am 2. Tag infolge des hohen Ansturms dann auf 6 Minuten verkürzt. Ich hatte jedoch Glück und bekam sofort Anschluss, wobei die Waggons tatsächlich schon sehr voll waren. Auf der ersten Etappe war ich ein wenig enttäuscht, weil Schallschutzmauern die Aussicht verstellten, doch nach der 2. Station öffnete sich der Blick auf das Tal des Dahanbaches und man konnte auch auf die Autobahn Nummer 3 hinunterblicken, die an Sanxia vorbeiführt. Die beiden Orte Sanxia und Inge passen zusammen wie der Deckel auf den Topf, denn in Sanxia wird Tee produziert, im Frühling und Winter Bilochon-Grüntee und im Sommer Honig-Schwarztee und im Keramikstädtchen Inge die Utensilien, die man für das Aufgießen von Tee benötigt. Da ich in letzter Zeit öfter in Inge gewesen war, unter anderem im neu eröffneten Kunstmuseum und auch die S-Bahn-Stationen dort von außen gesehen hatte, habe ich mich entschlossen, an der Station der Nationalen Taipei-Universität auszusteigen. Anders als in Inge, wo sich eine Station direkt neben dem neuen Kunstmuseum befindet und auch in nächster Nähe des Bahnhofs und die 2. Station quasi am Zugang zur sogenannten Alten Straße, ist die Alte Straße von Sanxia von den beiden Stationen des Ortes jeweils etwa 1 Kilometer entfernt. Wer nicht zu Fuß gehen möchte, der kann sich direkt vor der Station auch ein U-Bike mieten. Leider hatte ich keine Zeit, auf dem Campus der Nationalen Taipei-Universität zu schlendern, denn hier konnte man von der Bahn aus interessant gestaltete neue Gebäude sehen. Rund um die Uni wird dort ein großes Neubaugebiet erschlossen. Hier soll es neben modernen Wohnvierteln auch viele Cafés geben. 2-mal im Jahr wird auf dem Rasen des Unicampus auch jeweils ein Tee-Festival abgehalten. Zu meiner Überraschung war der Weg zur Alten Straße sehr gut ausgeschildert, so dass ich nicht auf die Google-Landkarte meines Handys zurückgreifen musste. Das ist in Taiwan leider oft ein Problem, dass genau dann, wenn es spannend wird, kein Wegweiser zu sehen ist. Hier hat man sich aber Mühe gegeben, dass keiner den Weg verfehlt. Wenn man am Vormittag unterwegs ist, kommt man übrigens durch eine belebte Marktstraße. Vorher hatte ich schon erwähnt, dass Sanxia für den Teeanbau bekannt ist. In den Bergen rund um Sanxia wächst jedoch auch eine Pflanze, aus der man den Indigo-Farbstoff gewinnen kann, weshalb Sanxia auch für die Blaufärberei berühmt ist. Es handelt sich dabei allerdings nicht um die in Indien verwendete Indigo-Pflanze, sondern um einen Baum, der mit lateinischem Namen Strobilantes cusia heißt. Die Alte Straße war schon für das Blaufärberei-Festival geschmückt, das in den folgenden 2 Wochen stattfinden soll. Wer Interesse an der Blaufärberei hat, kann nicht nur aus einer großen Palette an Produkten auswählen, sondern auch selbst einen Schal oder ein T-Shirt färben. Gleich neben einem kleinen Park, der der Indigo-Färberei gewidmet ist, befindet sich nämlich ein Workshop mit Verkaufsraum. Dort kann man sich eigentlich einfach vor Ort anmelden, es sei denn, sie sind durch eine große Gruppe ausgelastet. Ein Must-See in Sanxia ist der Zushi-Tempel, der sich ganz in der Nähe des Eingangs zur alten Straße befindet, und zwar deshalb, weil er einige Besonderheiten aufweist, die man bei anderen Tempeln in Taiwan nicht vorfindet. Für die Restaurierung des Tempels hatte sich nämlich Li Meishu, ein lokaler Künstler, verantwortlich gezeichnet, der zum Beispiel über 100 in Taiwan einheimische Vögel in die Tempeldekoration integriert hat. Die alte Straße selbst ist nur 260 Meter lang, doch an diesen 260 Metern stehen rechts und links insgesamt mehr als 100 Häuser mit prächtigen ziegelroten Fassaden. Aber nicht nur die Fassaden sind interessant, auch das, was heute in den Häusern zu finden ist, wie zum Beispiel ein Geschäft für traditionelle Schreibwaren, das heißt Reispapier, Pinsel, Tuschesteine, Reibesteine und so weiter, oder eine Galerie, die einen in ein Haus einlädt und wo das Haus selbst mindestens ebenso interessant ist wie die Bilder. Oder handgemachte Seife, altes Kinderspielzeug und so weiter. Natürlich ist auch für das Leibliche wohl gesorgt mit den berühmten goldenen Rinderhörnern, also einem Hörnchengebäck, das es nun in allen möglichen Geschmacksrichtungen gibt. Auf der Straße wird auch eine besondere Frühlingsrolle mit Eisfüllung verkauft. Es gibt eine Art von Frühlingsrollen, die nicht frittiert sind und bei der typisch ist, dass bei der Füllung geriebene Erdnüsse und Koriander nicht fehlen dürfen. Darüber hinaus enthalten sie gewöhnlich Sojasprossen, feingeschnittene Karotten und anderes Gemüse sowie Fleischstreifen. In dem Fall wird das Gemüse jedoch durch Eis ersetzt, was durchaus sehr apart schmeckt. Leider sind unter der Woche nicht alle Geschäfte geöffnet, manche machen ihre Tore nur an den Wochenenden auf, wenn sie entsprechenden Zulauf erwarten. Ich hatte aber sowieso nicht so viel Zeit und musste mich auf den Rückweg machen. Zum Glück fand ich auch da Platz in der Bahn, ohne warten zu müssen. Im Moment sind es vor allem Neugierige, die die Bahn benutzen. Nach dem Sommer wird man dann sehen, wie die Auslastung sein wird und wie gut sie von den Pendlern angenommen werden wird. Von Danshui, wo ich wohne, wäre es mit dem Auto tatsächlich etwas schneller gegangen, aber angesichts der Ölkrise bin ich durchaus froh, dass es jetzt diese Möglichkeit gibt, unkompliziert nach Sanxia und Inge zu gelangen. Und damit verabschiede ich mich wieder von Ihnen. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Mein heutiger Gast Felix, 27 Jahre aus Hamburg, studiert derzeit im International Master Program for Asia Pacific der National Zhengzhou Universität hier in Taipei. Doch heute soll es um seine sportlichen Unternehmungen in Taiwan gehen. Wer mehr über Felix und sein Studium hier in Taiwan erfahren möchte, den kann ich auf den Podcast von unserer Kollegin Katrin, Campus Taiwan, hinweisen. Katrin hat nämlich schon ein ausführliches Interview mit Felix über sein Studium hier in Taiwan geführt. Den Link dazu finden Sie natürlich auf unserer Webseite. Doch damit kommen wir zu Felix und seinen sportlichen Aktivitäten hier in Taiwan. Zunächst wollte ich wissen, welche Sportarten er so im Allgemeinen treibt.
Ja, also hauptsächlich fahre ich gerne Rad. Irgendwie auch schon seit meiner Kindheit. Habe dann angefangen, viele Radtouren zu machen und habe mir dann irgendwann auch mal ein Rennrad. Oder mein Onkel hat mir irgendwann ein gebrauchtes Rennrad mal geschenkt, das er noch irgendwie im Schuppen stehen hat und war so, hey Felix, schau mal, das gefällt dir sicherlich. Und dann war ich sofort hooked und das hat mir richtig Laune gemacht. Und irgendwann hat dann eine Freundin mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, mit ihr zusammen ein Triathlon zu machen. Und so Laufen fand ich bis dahin immer eher so ein bisschen langweilig, langweiliger als Fahrradfahren zumindest. Hab dann aber mit dem Laufen angefangen und eben auch mit dem Schwimmen. Und ja, das sind so die drei Hauptsportarten, die ich jetzt immer noch mache. Und je nachdem, was gerade ansteht für einen Wettkampf, trainiere ich mal mehr das eine oder mehr das andere.
Und was du so hier in Taiwan gemacht hast bisher, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber ich muss unbedingt nochmal auf deine, ich denke mal bisher, deine längste Radtour zu sprechen kommen, die du bisher gemacht hast. Kannst du die mal so ein bisschen umreißen?
Ja, also ganz knapp bin ich...
Ja, tatsächlich, wahrscheinlich wäre das wert, eine ganz eigene Sendung zu machen. Aber ja, ein bisschen. Ja,
also ich bin nach dem Abi, das war ein Plan oder ein Traum, den ich schon seit der Mittelstufe eigentlich hatte, ist eine große Radreise zu machen. Und nach dem Abi habe ich mir diesen Traum eben ermöglicht. Habe zwei Kumpels gefunden, die auch Bock darauf hatten und mit denen ich dann zusammen starten konnte. Und dann sind wir nach Singapur geflogen und dann zurück nach Deutschland geradelt.
Von Singapur mit dem Rad nach Deutschland zurück.
Genau.
Und ganz kurz die Frage, habt ihr eure Räder dann mitgebracht oder habt ihr in Singapur Räder gekauft?
Nee, wir hatten uns in Deutschland unsere Räder zurechtgemacht, vorbereitet und dann in Kartons gesteckt und mit nach Singapur geflogen mit den Rädern und den Satteltaschen und dem ganzen Gepäck. Das war dann natürlich irgendwie aufregend. Für mich auch das erste Mal außerhalb Europas, das erste Mal irgendwie Langstrecke fliegen, also ganz, ganz viele erste Male und dann irgendwie direkt drei junge Menschen, gerade frisch aus dem Abitur raus, gerade frisch aus der Schule. Na, ich bin natürlich alles neu und aufregend. Und dann haben wir uns aber irgendwie da in Singapur Räder aufgebaut, haben uns eine Woche Zeit, um da irgendwie ein bisschen anzukommen und sind dann ja irgendwann aufgebrochen.
Wie lange hat die Reise ungefähr gedauert?
Am Ende waren es gut 20 Monate, okay, die wir unterwegs waren, aber wir sind nicht die ganze Zeit zusammengeblieben. Das hat sich, mal bin ich dann länger alleine gewesen und die anderen beiden Freunde sind dann zu zweit weiter in eine andere Richtung gefahren. Von denen ist dann einer frühzeitig nach Hause geflogen und mit dem zweiten habe ich mich dann später in Georgien wieder getroffen, nachdem wir quasi, ich bin nördlich ums Himalaya, er ist südlich ums Himalaya, dann in Georgien haben wir es wieder getroffen und sind dann quasi von dort aus durch die Türkei und Osteuropa den Rest zurück gemeinsam gefahren. Das heißt, also jeder hatte auch so seine sehr individuelle Route gemacht. Ich glaube, die ersten 5 Monate sind wir zusammen gefahren. Durch Südostasien, China haben wir uns dann getrennt.
Was waren deine größten Herausforderungen dabei?
Ja, alles war irgendwie Herausforderung, aber irgendwie wird die Herausforderung dann auch ganz schnell zum Alltag, würde ich sagen. Aufregende Momente sind natürlich immer Grenzübergänge. Nach jeder Grenze fängt quasi die Reise neu an. Man muss sich an eine neue Währung gewöhnen. Die Straßenschilder sind plötzlich anders, die Schriften sind anders, die Sprachen sind anders. Und das waren quasi immer, und man ist natürlich auch immer im Kontakt mit irgendwelchen Grenzbeamten, die einen grimmig angucken und einen einschüchtern wollen. Und natürlich hat man da als 3 junge deutsche Männer mit einem deutschen Pass irgendwie eine bestimmt noch angenehmere Erfahrung als möglicherweise Reisende aus anderen Ländern. Aber trotzdem waren das auch immer so mit die aufregendsten Momente.
Ja, wie gesagt, darüber könnte man noch viel mehr sprechen, aber wir müssen uns noch ein bisschen auf den Sport hier in Taiwan beschränken. Das hat dich scheinbar nicht davon abgehalten oder nicht davon abgeschreckt, weiter Fahrrad zu fahren. Und du bist jetzt auch hier in Taiwan weitergefahren und du trainierst so, fährst du aus Spaß. Aber du hast auch inzwischen an mehreren Rennen teilgenommen. Was für Rennen waren das?
Ich habe sowohl Schwimmwettkämpfe als auch Laufwettkämpfe als auch Fahrradwettkämpfe jetzt inzwischen das letzte Jahr gemacht. Die Laufwettkämpfe waren eigentlich ziemlich normal, würde ich sagen. Mhm. Das waren ein 10 Kilometer Lauf und ein Halbmarathon, die einfach so durch die Stadt führten. Ein besonderer Wettkampf war da dann der Sporttag der Universität, wo dann quasi die einzelnen Institute und Abteilungen gegeneinander antreten. Und da hat dann auch unser Studiengang quasi mit einer Delegation vertreten und da ging es dann quasi darum, den eigenen Studiengang zu verteidigen, okay, und darzustellen. Da hatte ich dann noch einen 5-Kilometer-Lauf. Genau, das waren die Läufe. Dann bin ich auch Teil des Schwimmteams der Universität und da hat es im letzten Herbst einen Wettkampf gegeben und in diesem Frühling gab es die National Intercollegial Athletic Games, wo quasi alle Universitäten des Landes zusammenkommen und gegeneinander antreten.
In verschiedenen Sportarten, ne?
Genau, in verschiedenen Sportarten. Es gibt auch Leichtathletikwettkämpfe, es gibt auch Turnwettkämpfe, es gibt auch, ich weiß gar nicht, was es noch alles für Sporte gibt, bestimmt auch Basketball, Baseball, also eigentlich alles.
Ja.
Und es gab eben auch einen Schwimmwettkampf, an dem ich auch teilgenommen habe, was für mich sehr aufregend war, weil ich eben erst seit 2-3 Jahren mit dem Schwimmen angefangen habe. Das heißt, im Vergleich zu den Menschen, die auf Taiwan irgendwie seit der Grundschule 3-mal die Woche am Schwimmen sind, da die schwimmen natürlich in einer ganz, ganz anderen Liga. Und für mich war es vor allem eine aufregende Erfahrung, einmal so einen Schwimmwettkampf mitzuerleben, was ich davor noch nie hatte. Mhm. Weil im Schwimmen gibt es ja unglaublich viele kleine Disziplinen irgendwie und von 50 Meter Sprints bis irgendwie die 1500 Meter in allen vier Lagen. Und also da gibt's ja, das hat fünf Tage gedauert, dieser Wettkampf. Und das war eine neue Erfahrung. Und die Rennen, die mir eigentlich am meisten Spaß gemacht haben, waren die Radrennen. Es gibt ziemlich viele unterschiedliche Radrennen hier. Die ich teilnehme, ist gerade eine Serie an Rennen, die quasi, wenn man jetzt im Radsport affin ist, so die Queen Stage einer Grand Tour, so Molin. Die Queen Stage einer Grand Tour ist quasi meist die, wo die Entscheidung im Kampf um die Gesamtwertung stattfindet, wo halt ein möglichst anspruchsvoller Kurs, viele Berge, viele Höhenmeter, lange Strecke. Und ich meine, Taiwan hat viele Berge und es bietet sich eben an, sowas ja auch zu machen. Das heißt, die Strecken waren dann jeweils so um die 140, 150 Kilometer lang mit irgendwie 4.500 Höhenmetern. Und da gibt es dieses Jahr vier Wettkämpfe. Und ich habe vor, an allen vieren teilzunehmen. Zwei haben jetzt schon stattgefunden. Der erste war im Yangmingshan. Das ist ein Berg im Norden von Taipei direkt. Ein sehr bekannter Berg. Man kann da super mit dem Bus hochfahren, man kann da hochwandern, aber eben auch für alle radsportaffinen Menschen in Taipei ist es quasi das Ziel, um aus der Stadt rauszukommen und am Berg zu trainieren. Und dort hat eben das erste Rennen stattgefunden.
Da geht es dann hoch und runter. Ne? Also es ging nicht nur einmal hoch und das war's, sondern soweit ich weiß, seid ihr da hoch und runter gefahren sozusagen?
Genau, wir sind auf den Yangmingshan, auf den Berg, dreimal gefahren. Mhm. Quasi von drei verschiedenen Seiten. Erst aber hoch, dann zur nächsten Seite runter, wieder hoch und zu noch einer Seite runter, wieder hoch und dann wieder runter zum Start. Ja. Das ging dreimal rauf und runter. Und dann war es das auch noch nicht gewesen. Und dann ging es quasi auf einen anderen Gipfel, auch den Ujishan, der auch nördlich von Taipei im selben Gebirgsgebiet liegt. Auf den Gipfel ging es dann auch noch dreimal rauf und runter. Okay. Bis man dann eben die 150 Kilometer und 4.500 Höhenmeter zusammen hatte. Und das hat ziemlich Spaß gemacht, also mir zumindest.
Da muss man schon relativ fit sein, um daran Spaß zu haben. Das war der erste Teil meines Gespräches mit Felix über seine sportlichen Aktivitäten hier in Taiwan. Teil 2 unseres Gespräches hören Sie in der kommenden Woche, wenn Felix unter anderem darauf eingeht, wie er die Organisation seines gerade beschriebenen Rennens einschätzen würde. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 16. Juli 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.